Big Show 603, also wir legen los mit Fußball-Tundis in einer Dreierrunde. Zum einen mit Sven Schröter von Sky. Guten Morgen, lieber Sven.
Guten Morgen, grüße dich.
Dann Andreas Renner von DAZN und Sport 1, wenn es um die XFL geht. Servus, Andreas.
Hallo.
Und nach längerer Zeit mal wieder dabei, Frank Fliege. Servus, Frank.
Hallo in die Runde.
Ja, möglicherweise kommen wir auch auf das Tuchel-Nagelsmann-Thema, weil es hat ja noch wirklich nicht jeder dazu alles gesagt. Das ist zwar alles gesagt und nicht von jedem, um Karl Valentin zu zitieren, aber vielleicht ein Wort. Sven, ich fange gerne mit dir an zu den Testspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du gesehen hast, aber diese Idee, dass in diesen Testspielen wirklich getestet wird, ist jetzt einigen Super-Experten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sauer aufgestoßen. Vielleicht auch aufgrund der ersten, ich glaube 26 Minuten waren es gegen Belgien. Wie siehst du die ganze Gemengelage im deutschen Nationalteam-Fußball?
Boah.
Ich weiß, eine leichte Frage, Frage zum Auftakt. Ja, muss so sein.
Ja. Es ist tatsächlich diffizil. Natürlich, das sind Testspiele werden wir jetzt aber bis auf Weiteres ohnehin nur noch haben. Aber ich denke, es macht grundsätzlich natürlich Sinn, was zu probieren. Es standen nicht alle zur Verfügung und so weiter und so fort. Insofern sind naturgemäß Ergebnisse dann ja eigentlich erstmal zweitrangig. Ich glaube aber nach diesen Erlebnissen der letzten Monaten im Hinblick auf die WM ist es dann vielleicht auch ein bisschen anders. Dann spielen Ergebnisse eben doch eine große Rolle, weil die Gesamtgemengelage, die du angesprochen hast, natürlich hochkompliziert und komplex ist und das Vertrauen und die Zuversicht im Hinblick auf die Nationalmannschaft im extremsten erschüttert ist. Insofern sind Siege dann schon auch wichtig. Und ein 2-0-Sieg gegen Peru hilft dann natürlich, sagen wir mal, nur sehr, sehr kurzfristig. Die ersten paar Minuten gegen Belgien waren dann schon erschreckend. Kann alles passieren, man muss sehen, wer auf dem Platz stand. Aber es macht halt nicht unbedingt Laune und es macht auch nicht zuversichtlich. Und ich kann die Kritik zum Teil verstehen. Was mir unglaublich fehlt, ist die gerade Linie, ist im Prinzip der Plan. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch nach dieser verkorksten WM, ähnlich wie nach der WM 2018, im Prinzip alles erstmal so weitergeht. Und man einfach irgendwie hofft, es wird schon gut gehen bis zur EM. Irgendwie wird sich diese Mannschaft schon finden und irgendwie wird es schon gut gehen. Und ich glaube, diesen Gedanken, den müssen wir irgendwann mal begraben. Ich denke, dass es eine absolute Klarheit im Spielsystem geben muss, dass es auch möglichst schnell eine Herausbildung einer wirklichen Stammmannschaft, Kernmannschaft geben muss, die dann die Chance bekommen muss, sich entsprechend auch einzuspielen. Da muss man sich relativ zeitig festlegen, bis auf ein, zwei Positionen vielleicht. Und das ist auch die Kernaufgabe des Bundestrainers. Und das muss er dann auch aushalten, dass da natürlich Gegenwind kommen wird von allen möglichen Seiten. Das ist die ureigenste Funktion, die er ausfüllen muss. Und die beiden Testspiele würde ich jetzt nicht ganz hoch hängen, aber im Hinblick auf das, was dann kommen wird, muss man frühzeitig darauf aus sein, eine Kern- und Stammmannschaft herauszukristallisieren und nicht dann wieder 2 Jahre rumzumachen oder 1,5 Jahre rumzumachen, bis man dann irgendwann mal feststellt, naja, jetzt machen wir es doch ganz anders als die letzten Monate.
Frank, jetzt war Hansi Flick natürlich in dieser speziellen Situation, dass am Samstag dieses Topspiel ansteht zwischen FC Bayern und BVB. Und ich glaube, in der Süddeutschen wurde auch nachgerechnet, die Minuten aufgerechnet, die Dortmunder gespielt haben und die Bayern gespielt haben. Aber muss sich da Hansi Flick wirklich so sehr drum kümmern oder müsste der dann nicht vielleicht ein bisschen egoistischer sein?
Ich glaube, er war in einem gesunden Maße egoistisch und ich finde auch, das muss er sein. Also er hat einen Job, ne? Er ist Bundestrainer und er muss die Mannschaft auf ein Turnier im eigenen Land vorbereiten. Und er hat ja ohnehin das Problem, dass diese Phasen, die du normalerweise zwischen großen Turnieren hast, die immer 2 Jahre sind und fix definiert sind, die sind jetzt in letzter Zeit durch Corona und durch diese verschobene WM in Katar sind die ja irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten und die Vorbereitungszeit jetzt auf die EM ist halt auch kürzer, als es normalerweise wäre. Und ich finde, du hast in solchen Rhythmen von 2 Jahren eigentlich immer so ein Jahr, wo ganz viel getestet und experimentiert wird und dann hast du ein Jahr, wo du dich gezielt und konkret dann auch mit einer sich abzeichnenden Stammmannschaft und mit einem sich konkretisierenden Spielsystem aufs Turnier vorbereitest. Und ich glaube, dass Hansi Flick diese Phase des Rumexperimentierens dann auch mit der Sommerpause beenden wird und wir werden im zweiten Halbjahr dann erleben, dass er da Flöcke einschlagen wird und dass sich eine Mannschaft abzeichnet und dass sich, muss sich auch eine Hackordnung neu bilden, weil man weiß nicht, ob Manuel Neuer nochmal zurückkommt und ob Thomas Müller nochmal eine Rolle spielt und Mats Hummels ist eh schon raus. Also das sind ja alles so Spieler, die in den letzten Jahren auch bei großen Turnieren diese Mannschaft schon ein Stück weit in der Hierarchie auch geführt haben und das wird da in Angriff nehmen müssen nach der Sommerpause und dann werden wir, glaube ich, erleben, dass er da auch mit einem gesunden Maß an Egoismus sich auch gegenüber den Vereinen da natürlich dann positionieren muss, klar.
Andreas, ich kann mich erinnern, ich war einmal jetzt nur noch vielleicht auf diese Testspielphase oder auf die Länderspielphase zurückzukommen, ich war einmal zu Gast und das war sehr, sehr nett, vom DFB über bestimmte Kontakte eingeladen in Nürnberg und ich glaube, das Spiel war gegen Belgien und es war auch ein Testspiel, ich konnte die deutsche Nationalmannschaft als solche fast nicht erkennen, weil ich die Hälfte der Spieler eigentlich nicht dort verortet hätte. Ist es nicht auch ein kleines bisschen ein schlechter Dienst am Publikum? Also in Köln war die Hütte voll und die Leute waren gewissermaßen trotzdem begeistert, aber sollte nicht tatsächlich schon jetzt vielleicht die ganze Kapelle aufmarschieren?
Ist das nochmal eine Frage an mich oder geht's an
Andreas? Andreas.
Nee. Okay. Also das erste Problem ist ja, definiere mal, was die Kapelle ist.
Weil, ja, ich frage mich, wenn ich jetzt drauf schaue, wer hat gefehlt?
Wir haben doch gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns gebracht, die ergebnistechnisch nicht sehr erfolgreich war und dann sind die Rufe immer laut, dass jetzt dann doch sich dringend was ändern muss. Und wenn sich jetzt dann was ändert, dann müssen halt neue Namen dazukommen, dann passiert das, was du jetzt beklagst, nämlich da laufen dann halt welche rum, die nicht jeder kennt. Ich glaube, rund um die Nationalmannschaft ist insofern ein bisschen eine ungute Situation entstanden. Und da möchte ich nochmal auf Dinge Bezug nehmen, die Sven gesagt hat. Sven hat gesagt, naja, WM 2018 war eine Enttäuschung und danach ging es weiter wie zuvor. Naja, wir haben mit dem gleichen Bundestrainer weitergemacht, aber der Bundestrainer hat von einer extremen Ballbesitzphilosophie auf Konterfußball umgestellt. Stärker kann man die Spielweise einer Mannschaft nicht verändern. Dann wurden Leute aussortiert wie Hummels und Müller, weil die bei der WM 2018 nicht gut waren. Als dann aber mit der neuen Philosophie die Ergebnisse nicht gepasst haben, hat man wieder alles umgeworfen, weil es extrem viel Druck von außen gab, weil es hieß, das geht so nicht und Hummels ist gut in Form und Müller ist gut in Form, die müssen wieder zurückkommen. Dann waren sie wieder mit dabei. Und irgendwann hat das dann die Entwicklung dann dafür gesorgt, dass ein neuer Bundestrainer kam. Und was jetzt Hansi Flick angeht, muss ich eins ganz klar sagen, da sehe ich halt nicht, dass da eine klare Linie fehlt. Hansi Flick macht das, was er immer macht und er hat sich nicht geändert und was anderes sollten wir nicht erwarten, wenn der Bundestrainer ist, nämlich der will den Ball haben und der will extremes Pressing spielen und den Ball in der gegnerischen Hälfte wieder zurückerobern. Das ist die Art und Weise, wie er immer beim FC Bayern gespielt hat und so spielt er auch mit der Nationalmannschaft. Warum das jetzt gegen Belgien schiefgegangen ist, naja, wenn man extrem hoch in der letzten Linie steht, muss man halt mit den Pressingversuchen in der gegnerischen Hälfte dafür sorgen, dass kein Druck auf die letzte Reihe entsteht, damit die Gegner nicht Konter spielen können. Und genau die Abläufe haben nicht funktioniert. Die sind aber auch im Rahmen von so einer kurzen Vorbereitung von der deutschen oder von irgendeiner Fußballnationalmannschaft relativ schwer einzuschleifen. Und dann hast du halt gegen Belgien ein paar Weltklasse-Spieler, die laufen dir halt weg und schießen Tore. Und deswegen war die erste Halbzeit desaströs. Und die Reaktion darauf war ja, und das war ja jetzt dann tatsächlich eher Flick-untypisch, dass er mit Emre Can noch einen defensiv denkenden Sechser eingebaut hat. Das war die Reaktion darauf. Danach wurde es besser. Das ist vielleicht auch der Weg für die Zukunft. Aber trotzdem glaube ich eben schon, dass diese deutsche Fußballnationalmannschaft eine ganz klare Linie hat. Man kann jetzt sagen, die gefällt mir nicht. Aber dann muss man den Trainer feuern. Ich glaube nicht, dass Hansi Flick sich grundsätzlich ändern würde. Ich glaube, in der Gesamtgemengelage muss man halt auch einfach sehen, weil bei den Diskussionen, die dann stattfinden, der eine hätte gern dies, der andere hätte gern das, alle sind irgendwie mies drauf, wenn sie über die Nationalmannschaft reden, aber nicht alle wollen das Gleiche. Man wird nicht alle Leute glücklich machen können, außer die Ergebnisse stimmen. Und letzten Endes ist das was das Publikum will. Aber so ein Spiel wie das gegen Belgien, glaube ich, hilft der Nationalmannschaft mehr als ein lockerer Sieg, keine Ahnung, gegen Liechtenstein oder so. Das war jetzt eine Herausforderung, das war jetzt ein Gegner, wo man tatsächlich sagen würde, die sind eigentlich mit uns ungefähr auf Augenhöhe. Und da haben wir die erste Halbzeit schlecht ausgesehen und das ist, glaube ich, jetzt eher ein Anstoß, sich ein paar Dinge zu überlegen, die man im Kleinen verändern kann, um solche Probleme zu verhindern, als wenn man jetzt irgendein anderes Spiel hat, das man locker gewinnt, aber das halt gegen einen Gegner ist, der deutlich unterlegen ist. Aber die Diskussion, das ist in Fußball-Deutschland immer so, die Diskussion, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden nicht weggehen und man hört eine unglaubliche Kakophonie von Stimmen, die alle jeder was anderes fordern.
Ist es aber...
Aber darf ich kurz was dazu sagen, weil das ja, weil Andrea das sich angesprochen hat. Also es ist ja ein ganz großer Unterschied zwischen auch einem Vereinstrainer und einem Bundestrainer und zwischen einer Nationalmannschaft und einer Vereinsmannschaft. Denn der Bundestrainer hat schon die Möglichkeit, natürlich ein Spielsystem noch konsequenter durchzusetzen, weil er natürlich nicht einen Kader von 25, 27, 28 Mann hat, aus dem er sich dann bedienen muss und mit 5 Verletzten und wie auch immer er dann improvisieren muss. Sondern letztlich hat der Bundestrainer die Möglichkeit zu berufen, wie auch immer. Vielleicht nicht immer die Besten, aber diejenigen, die es auch spielen können. Und die Problematiken in diesem Spielsystem, gerade was die Konteranfälligkeit angeht, die Instabilität in der Defensive, das ist nun was sich seit Jahren durchzieht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Maßnahmen, das zu beheben, auch jetzt nach der WM, und das war ja das Kernproblem, eines der vielen Kernprobleme bei der WM, dass das entsprechend konsequent angegangen wird. Immer mit eher defensiv ausgerichteten Außenverteidigern, mit Viererkette, wie auch immer, oder eben dann eher offensiv orientiert, da ist mal so und mal so. Und ich glaube, dass da die ganz klare Linie nicht zu erkennen ist. Das sehe ich nicht so wie Andreas.
Frank, nicht, dass du das jetzt entscheiden musst, aber der Andreas hat den Namen Emre Can genannt und ich erinnere mich, dass Andreas vor Jahren, ich glaube, als Emre Can damals zum BVB gekommen ist, Emre Can als großen Ballverschlepper.
Ballschlepper,
sondern Ballschlepper uns angepriesen hat. Jetzt, wenn ich die Kritik...
Da darf ich ganz kurz noch, bevor Frank was dazu sagt, erklären, was damals gemeint war. Es ging um die Art und Weise, wie Emre Can Fußball spielt. Und Emre Can ist ja ein defensiv orientierter Sechser, aber das ist keiner, der in ein Manchester City Passspiel passt, also kein Ballverteiler, sondern einer, der gerne wie Lothar Matthäus früher den Ball hinten nach vorne stürmt. Das war gemeint damit.
Gut, Frank, und jetzt lese ich aber nur mehr Gutes über Emre Can. Hat er wirklich sich in den letzten Monaten unverzichtbar gemacht, auch beim BVB?
Ja, ich glaube, das sieht fast ein Blinder mit dem Krückstock, dass das so ist. Da ist was passiert, ne? Zwischen dem Beginn der Fußball-WM, also dem Beginn der Winterpause in der Bundesliga und dem neuen Jahr. Der hat viel gesprochen mit Edin Terzic. Der ist tatsächlich offenkundig auch in sich gegangen. Er selber sagt das ja auch immer wieder, dass er sich auch Spiele angeschaut hat, nochmal analysiert hat aus der Hinrunde und Fehlerketten gesehen hat. Und Emre war eben einer, der den Ball dann nicht mehr geschleppt hat irgendwann, sondern den Ball häufig vertändelt hat, der ins Dribbling gegangen ist, ins Risiko gegangen ist und das in Halbräumen, in der eigenen Hälfte, wo es total gefährlich ist, weil er dann häufig in der Situation war, dass er den Ball in einem Raum verloren hat, wo es nicht mehr zu reparieren war, wo keiner mehr dahinter war, da sind Gegentore draus entstanden. Und dass diese Fehlerketten hat man abgestellt und er hat vielleicht auch dann nochmal eine andere Einstellung insgesamt zu seinem Spiel
gewonnen und spielt jetzt, seit die Liga wieder begonnen hat, ist das wirklich ein anderer Emre Can, der das tut, was er kann. Er bringt seine Physis ein, seine gesunde Aggressivität, die manchmal auch übrigens in den letzten Jahren eher eine ungesunde Aggressivität war. Ne? Viele gelbe Karten bekommen hat, die unnötig waren. Auch das hat er jetzt ein Stück weit abgestellt. Also er ist jetzt im Moment beim BVB, um so einen alten Begriff nochmal aufzufrischen, den man häufig ja mit Bastian Schweinsteiger in Verbindung gebracht hat, sowas wie der Aggressive Leader. Und das macht er richtig gut. Und da hilft er dem BVB im Moment oder in den letzten Wochen massiv, weil er eine unglaubliche Stabilität reinbringt. Und wenn er so spielt und wenn er dann auch in der Nationalmannschaft so spielt, wie er das nach seiner Einwechslung am Dienstag gegen Belgien getan hat, dann ist er für jede Mannschaft ein Gewinn, definitiv.
Ich möchte noch eins anschließen, was jetzt die Beurteilung, also am Beispiel von Emre Can, ohne dass es jetzt tatsächlich um ihn geht, aber ich schaue mir zwei Mittelfeldspieler an und ich würde sagen, das wären diametrale Gegensätze in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das eine ist Emre Can, das andere ist Toni Kroos. Mhm. Das sind die zwei diametralen Gegensätze, die man haben kann. Und ob die nicht gut oder Weltklasse sind, hängt davon ab, in welcher Spielweise sie eingesetzt werden. Ich kann nur nicht von Toni Kroos verlangen, dass er spielt wie Emre Can. Ich kann nicht von Emre Can verlangen, dass er spielt wie Toni Kroos. Das funktioniert nicht. Und wie gut die dann sind, deswegen tue ich mir immer schwer mit diesen Beurteilungen, das ist ein guter Spieler, das ist ein schlechter Spieler. Ein guter Spieler ist dann gut, wenn er seine Fähigkeiten in der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, richtig einsetzen kann. Und das hat was damit zu tun, wie der Trainer ihn einsetzt.
Kann, und das ist die letzte Frage für den ersten Teil, kann, Sven, ich stelle sie einfach dir, kann Emre Can dieses Traumduo des deutschen Fußballs, nämlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die irgendwie wie aneinander gewachsen wirken und die ja irgendwie auch Ilkay Gündogan bei der WM so ein bisschen, finde ich schon, also da ein ganz, ganz kleines bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, schon rausgemobbt haben, oder Hansi Flick hat ihn dann einfach rausgenommen. Kann Can dieses fantastische Duo sprengen, Kraft seiner Fähigkeiten?
Also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Statistiken nicht vorliegen, wie oft dieses Traumduo des deutschen Fußballs, ich wusste noch gar nicht, dass
doch, das doch, ein Traumduo doch. Ist. Ich lebe in München, ich weiß, okay. Es muss ein Traumduo sein.
Je nachdem, wen man fragt, vielleicht auch ein Albtraumduo.
Ja, ich weiß nicht, wie oft die schon zusammen von Anfang an in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ich weiß es nicht, sicherlich einige Male, aber noch nicht so oft, dass ich von einem Traumduo reden würde. Also ich persönlich würde in der jetzigen Situation dieser Mannschaft, gerade auch mit den defensiven Schwierigkeiten, in der Form, in der Emre Can sich seit einigen Wochen befindet, in keiner Weise verzichten. Es ist vollkommen wurscht, ob da ein Traumduo gesprengt wird. Emre Can ist für mich in dieser Form, die er im Moment beim BVB hat, und auch zuletzt jetzt in der Nationalmannschaft gezeigt hat, absolut gesetzt.
Pause! Achso, nee, Frank, okay. bitte, Frank.
Ja, ganz kurzer Zusatz noch. Du siehst an diesem Emre Can und beim BVB jetzt ergänzt auch zum Beispiel an Karim Adeyemi oder an Julian Brandt tatsächlich auch nochmal, wie stark Fußball Kopfsache ist, wirklich auch. Ne? Selbst auf diesem Niveau, selbst auf Profis, wo man ja eigentlich als Außenstehender immer sagt, Mensch, die müssen es doch können, die müssen es doch einfach jede Woche auf den Platz bringen. Da ist was passiert beim BVB, bei einigen Spielern und wenn das im Kopf dann funktioniert und die mit sich selber irgendwie klar sind, dann bringen die auch einfach nochmal 20-30% bessere Leistungen.
Jetzt aber Pause. Gleich mehr zum BVB, gleich mehr zu den Bayern.